Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Es ist so ein ganz gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite hat man eine Wahnsinnsangst. Auf die andere Seite hofft man natürlich, dass es bald passieren wird. Also das ist so eine Zerrissenheit, so eine innere Zerrissenheit. Und als dann am Morgen ein Anruf kam und der Arzt von Homburg angerufen hat, er hat gefragt, wie geht's Ihnen, Frau Oswald? Da habe ich in dem Moment gar nicht daran gedacht, dass es eine Lunge sein könnte. Er hat mich in ein Gespräch verwickelt und ich habe mit ihm geplaudert und plötzlich sagte er, ach, heute Mittag kommen Sie zu uns, ich habe eine Lunge.
Eine neue Lunge, die braucht Maria Oswald mit 62, weil in ihrer eigenen seit mehr als 25 Jahren Bindegewebe wächst, das da nicht hingehört. Lungenfibrose. Unheilbar. Die Krankheit raubt ihr zunehmend den Atem. Sie braucht Sauerstoff, viele Medikamente und ständig Hilfe ihres Mannes. An guten Tagen schafft sie es allein von einem Zimmer ins andere. An schlechten nicht mal mehr aus dem Rollstuhl. Nach dem Telefonat mit dem Transplantationszentrum der Uniklinik Homburg weiß Maria Oswald, jetzt geht es um alles.
Und dann eine Stunde Wartezeit. Dann steht der Krankenwagen vor der Tür. Diese Stunde haben wir genutzt, mein Mann und ich. Wir haben uns noch ein bisschen unterhalten diese Stunde. Mein Koffer war ja gepackt. Es war auch ein wichtiges Gespräch für uns zwei.
Auf der großen schwarzen Wohnzimmercouch sitzen sie. 45 Jahre gemeinsames Leben. Zwei Söhne, drei Enkel, ein Einfamilienhaus mit Garten. Dann muss Maria Oswald alleine los mit den Sanitätern. Ihr Mann daheim bleiben. Anfang 2021, mitten in der Pandemie, haben die Kliniken strenge Besuchsregeln. Beide wissen, wenn alles gut geht, darf er sie in 2 Tagen besuchen. Wenn.
Es hat Situationen gegeben, wo die Lunge direkt bei der Operation abgestoßen worden ist. Dann hat man keine Chance, weil sie haben ja so schnell kein Ersatzorgan. Also das ist schon eine schwierige Situation dann. Man weiß nicht, wie es ausgeht.
Lebensrettende Mangelware. Wie Menschen mit neuen Organen leben und wie die Zahl der Spender wachsen soll. Ein Feature von Mirjam Stöckel.
Rund 8.400 Menschen hierzulande brauchen ein Spenderorgan. 2023 wurden aber bloß 2.866 Organe transplantiert. Und in den vergangenen 5 Jahren starben im Schnitt je rund 750 wartende Patienten. Viel zu viele, findet Felix Braun. An der Uniklinik in Kiel leitet er die Sektion für klinische Transplantationsmedizin und bei der Bundesärztekammer die Arbeitsgruppe Transplantationsbeauftragter.
Wir haben momentan eine Sterblichkeit auf der Warteliste von 12-23%. Also 12% ist es bei der Nierenwarteliste. 23% auf der Warteliste für eine Bauchspeicheldrüse. Bei der Leber ist es 22%. Und das ist natürlich hoch, wenn Sie sehen, dass jeder fünfte Patient verstirbt, den Sie betreuen, der auf eine Transplantation wartet, dann ist das hart.
Die Spendenbereitschaft ist einfach zu gering. Seit Jahren schon.
Wir haben in Deutschland aktuell etwas mehr als 10 Spender pro Million Einwohner. Wenn Sie das international vergleichen, dann liegen die meisten Länder deutlich höher, bei 15 bis 20 Spendern pro Million Einwohner ist ungefähr der Mittelwert.
Axel Ramel ist medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation, kurz DSO. Die DSO koordiniert und organisiert die Organspende hierzulande. Die Politik hat viel versucht, damit die Zahl der Organspenden steigt. So gibt es seit Anfang des Jahres das Organspenderegister. Dort kann man seine Entscheidung für oder gegen die Spende zentral online hinterlegen. Zudem werden Kliniken seit einigen Jahren besser vergütet, wenn sie einem Hirntoten Organe entnehmen. Und seit 2019 muss jedes der rund 1.200 Entnahmekrankenhäuser Transplantationsbeauftragte benennen.
Das sind also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Klinik, deren Aufgabe es ist, mögliche Spender zu erkennen, die dann auch zu melden an die Deutsche Stiftung Organtransplantation und den ganzen Organspendeprozess zu unterstützen.
Tatsächlich melden diese Beauftragten mehr potenzielle Spender als früher. Das ist ein Erfolg. Aber bei etwa der Hälfte scheitert die Organspende dann doch. An überforderten Angehörigen.
Und da ist tatsächlich einer der wesentlichen Punkte einfach die Unsicherheit, dass sie nicht wissen, was der Verstorbene gedacht hat. Und dann entscheidet man sich häufig aus der Unsicherheit heraus dagegen.
Deswegen sagen Fachleute wie Axel Ramel, sei es für den Ernstfall so wichtig, mit den Angehörigen zu besprechen, will ich Organe spenden oder nicht? Und das per Ausweis, Patientenverfügung oder Online-Register zu dokumentieren. Das aber passiert viel zu selten. Und das Interesse am Thema sei oft mau, sagt der Kieler Transplantationsmediziner Felix Braun.
Wir erleben bei den Veranstaltungen eigentlich regelmäßig, dass die nicht gut besucht sind. Das sind immer so Tröpfchen auf den heißen Stein, aber in der Fläche kommen diese Informationen nicht durch momentan.
Nach Meinung von Axel Ramel von der Deutschen Stiftung Organtransplantation fehlt uns schlicht eine Kultur der Organspende.
Was heißt das? Das Denken an die Organspende, sowohl in den Krankenhäusern, aber vor allen Dingen auch in der Gesellschaft, das ist in Deutschland nicht so selbstverständlich wie in vielen anderen Ländern. Das heißt ja nicht, dass jeder Organspender sein muss, keineswegs. Aber es heißt, dass man am Lebensende an das Thema Organspende denkt und idealerweise schon zu Lebzeiten sich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und das funktioniert in Deutschland nicht so richtig. Das Thema Tod und natürlich dann darüber hinaus das Thema Organspende, das rücken wir von uns weg, das verdrängen wir. Wenn Sie nach Spanien gehen, sich die Kliniken anschauen, aber auch die ganze Bevölkerung, die sind richtig stolz auf ihren Einsatz für die Organspende, weil es ja auch ein Einsatz für die Menschen auf den Wartelisten ist.
Für Menschen wie Maria Oschwald. Kurze, graue Haare, dunkle Brille, Jeans und T-Shirt. Sie bekommt 2021 rechtzeitig eine Spenderlunge transplantiert. Genauer, einen Lungenflügel, den rechten. Den linken bekommt ein anderer Patient. So rettet eine Spenderlunge zwei Menschen. Stichwort Mangelverwalten. Als Maria Oschwald nach anderthalb, zwei Tagen langsam zu sich kommt, da sitzt ihr Mann auf der Intensivstation bei ihr. Und trotzdem ist nicht alles gut.
Ich habe mir immer das so vorgestellt, wenn du dann von der Operation erwachst oder wieder zu dir kommst, dann kannst du plötzlich durchatmen. Aber das dem war nicht so. Es war zuerst mal ganz schwierig. Ich habe eigentlich weniger Luft gekriegt noch wie vorher.
Erst nach zwei, drei Monaten wird es besser.
Es ist so ein unheimliches Glücksgefühl, wenn man vorher zu schwach war, um Fingernägel zu feilen, nachher dann plötzlich durchatmen kann und ums Haus laufen und die Natur bewundern. Kleinigkeiten waren einem sehr, sehr wichtig, was man vorher einfach nicht wahrgenommen hat. Es ist einfach ein Wahnsinnsgefühl.
Viele Organempfänger empfinden das ähnlich, sagen Fachleute. Oft verändern eine Transplantation und alles, was damit zusammenhängt, die Perspektive aufs Leben. Auf einer Holzbank macht Maria Oschwald kurz Pause bei ihrer E-Bike-Tour. Sonnig ist es. Wind pfeift durch die Maisfelder in der Rheinebene bei Freiburg.
Da ist der Schwarzwald. Das ist der Bildchen da. Ja. Man kann noch ein bisschen von der Vogese erkennen. Also ringsrum Berge und zwischendrin flach. Was will man mehr?
Zwei-, dreimal pro Woche radelt Maria Oschwald wieder. Vor der Transplantation unvorstellbar.
Und da ist es schon ein Wahnsinnsgeschenk, wenn man jetzt wieder diese Landschaft genießen kann mit dem Fahrrad. Es ist unwahrscheinlich. Das kann man niemand erzählen oder niemand rüberbringen, was das für ein Gefühl ist.
Doch zu Maria Oschwalds großem Glück gehört viel, viel Selbstdisziplin. Der neue Lungenflügel hat sie gerettet, aber gesund ist sie nicht.
10 Uhr Medikamente, die muss ich pünktlich nehmen. Und es ist einfach die Erinnerung dran, dass ich das nicht vergesse.
Was nehmen Sie da jetzt?
Immunsuppressiva. Die müssen pünktlich eingenommen werden, um 10 Uhr morgens und um 10 Uhr nachts.
Mindestens 20 Tabletten sind es jeden Tag. Blutdruckmedikamente etwa, Antibiotika, Schlaf- und Schmerzmittel, Nahrungsergänzung, Magenschutz und eben Immunsuppressiva. Überlebenswichtig für Organempfänger, denn sie pegeln das körpereigene Abwehrsystem runter. Nimmt man sie unpünktlich oder gar nicht, erkennt das Immunsystem die Niere, das Herz, die Leber, die Bauchspeicheldrüse oder die Lunge des Spenders als etwas Fremdes und beginnt, das Organ abzustoßen. Zu spät erkannt, lässt sich die Abstoßung nicht mehr stoppen und endet meist tödlich.
Da muss man dazu sagen, dass sich die Immunsuppression zwischen den Organen erheblich unterscheidet. Also wir geben wesentlich weniger Immunsuppression bei der Lebertransplantation als bei der Nierentransplantation. Und wir probieren eben heute auch eine individualisierte Immunsuppression zu machen. Wir geben wirklich nur so viel, wie wir müssen.
Denn mit der Immunsuppression, sagt Transplantationsmediziner Felix Braun, steige auch das Risiko für bestimmte Hautkrebsarten und Infektionskrankheiten.
Das sind Infektionen, die man als immunkompetenter, also als immungesunder nicht bekommt, sogenannte opportunistische Infektionen. Da ist zum Beispiel das Zytomegalie-Virus ein Virus, mit dem wir immer wieder bei Transplantierten zu tun haben.
Das absichtlich runtergepegelte Immunsystem hat Erregern nämlich wenig entgegenzusetzen. Das Coronavirus etwa kann für Transplantierte lebensgefährlich werden. Maria Oschwald hat sich deshalb im ersten Jahr nach der OP sozial komplett abgeschottet. Auch ihre Ernährung musste sie anpassen. Rohes Fleisch, roher Fisch, Käse mit Edelschimmel etwa, alles tabu. Transplantierte müssen regelmäßig zu ärztlichen Kontrollen und genau auf Signale ihres Körpers achten. Maria Oschwald prüft ihre Lungenfunktion jeden Tag. Nach ihrer Radtour kramt sie aus der Schublade unter der schwarzen Wohnzimmercouch ein weißes Kästchen mit Mundstück.
Das ist so, dass ich da das Lungenvolumen messen kann. Da blase ich da rein. Und dann zeigt mir das nach einer gewissen Zeit mein Lungenvolumen an. Gesunde Frauen in meinem Alter in so 3,4, 3,5. Und bei mir ist es jetzt 1,95. Das ist jetzt so schon normaler, schon guter normaler Wert.
Und einer, der ihr für heute Sicherheit gibt. Alles okay mit ihrem neuen Lungenflügel. Gerade mal 44% der Bevölkerung hatten 2022 einen Organspendeausweis oder eine entsprechende Patientenverfügung. Neuere Zahlen existieren nicht. Um mehr Menschen zur Organspende zu bewegen, laufen quer durch Deutschland seit langem regelmäßig Infokampagnen und öffentlichkeitswirksame Aktionen. Etwa der Tag der Organspende seit 1983. Immer am 1. Juni-Samstag in wechselnden Städten. Zuletzt in Freiburg.
Ich freue mich, dass Sie alle da sind und Sie können gerne sich selbst auch mal mit einem donnernden Applaus begrüßen. Guten Morgen Freiburg, hallo Freiburg.
Mitten in der Innenstadt. Infostände, ein paar hundert Gäste, einige Pressefotografen. Auf der Bühne drängen sich 78 Menschen mit orangefarbenen Pappschildern in den Händen. Darauf ist in großen blauen Ziffern zu lesen, wie lang sie mit ihrem Spenderorgan leben.
43 Jahre. Unglaublich.
Geschenkte Lebensjahre heißt die Aktion. Mit auf der Bühne ist auch Burkhard Tapp. Auf seinem Schild die 22.
Haben Sie eine Ahnung, wie viele Jahre stehen hier auf der Bühne? Haben Sie eine Gesamtzahl?
Ja, ich habe eine Gesamtzahl. Ich habe auch die Zahlen dabei.
So, jetzt müssen wir zuhören.
Tapp streckt drei weitere Ziffern in die Höhe.
Ja. Also, wenn ich einen Trommelwirbel machen könnte, können Sie sich den bitte kurz vorstellen? Wie viele Jahre stehen hier auf der Bühne, Frau Dittmer assistiert?
So, dann stehen auf der Bühne 877 geschenkte Jahre.
Burkhard Tapp, groß, graue Haare, kurzer Vollbart, die dunklen Augen ein bisschen müde heute. Kein Wunder, seit Monaten hat er den Organspendetag für den BDO, den Bundesverband der Organtransplantierten, mitorganisiert. Ehrenamtlich.
Ist mir ein Herzensanliegen. Ich meine, ich habe von der Organspende jetzt schon über 22 Jahre profitiert. Und ich sehe ja nur auch die Patienten, die auf der Warteliste sind in der Klinik, teilweise stationär warten müssen. Und weiß einfach, wie wichtig es ist für die, dass sie rechtzeitig genug ein Spenderorgan bekommen. Und das ist so mein innerer Antrieb. Und letztendlich ist es auch ein Stück weit Danksagung an meinen anonymen Organspender, dass er mir das ermöglicht hat, aktiv zu sein und überhaupt weiterzuleben und mich für etwas zu engagieren. Und ich brenne dafür.
Auch Burkhard Tapp war unheilbar lungenkrank. Seit Kindertagen litt er an Bronchiektasen, also erweiterten, entzündeten Bronchien. Im Lauf der Jahre wurden die Beschwerden schlimmer. Luftnot und Kopfschmerzen nahmen zu und er wurde immer weniger belastbar. Doch er verdrängte diese Warnsignale so lange wie möglich.
Und dann kam irgendwann die Nachricht während eines Klinikaufenthaltes, also nur eine Lungentransplantation hilft. Das kam aus heiterem Himmel, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.
Wenig später kam Tapp auf die Warteliste für eine Spenderlunge. Dass er dort 10 lange Jahre bleiben würde, ahnte er damals nicht. Aber er spürte, das ist ein Wendepunkt.
Ich war in der Klinik, stationär, kam raus, es war Frühling, Vogelgezwitscher. Ich habe die Geräusche und die Luft viel intensiver wahrgenommen als vorher. Und habe dann auch gedacht, du musst irgendwie dein Leben anders organisieren. Die Schwerpunkte oder das, was dir wichtig ist, musst du mehr in den Vordergrund rücken. Ich habe mir damals auch gesagt, du kannst lernen, dich an kleinen Dingen zu freuen. Wie an einem Vogelzwitschern, an der Blüte oder eben wie die Luft sich anfühlt oder was man sieht. Das habe ich mir, glaube ich, erhalten.
Anfangs aber saß er erst mal viel vor dem Fernseher.
Einfach, um mich abzulenken. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht ausgehalten, wäre durchgedreht. Ich kenne es auch von anderen Patienten, denen das so gegangen ist und die auch dann regelrecht Panikattacken entwickeln.
Denn wer so krank ist, dass er auf die Warteliste kommt, der ist auch zu krank für das normale Leben. Für Burkhard Tapp heißt das, sein Job als Wohngruppenleiter im Kinderheim weg, Tagesstruktur weg, Gehalt weg. Stattdessen Rente. Alle Pläne auf Eis. Dazu ständig die Angst, kommt rechtzeitig ein Organ für mich. Bald sucht sich der studierte Sozialpädagoge eine neue Aufgabe. Öffentlichkeitsarbeit für den Bundesverband der Organtransplantierten. Seit mehr als 30 Jahren macht er mittlerweile politische Lobbyarbeit und berät Betroffene und Angehörige.
Ich bin aus dem Loch rausgekommen, aus dem psychischen Loch, dadurch, dass ich eine Aufgabe hatte und auf einmal das Gefühl hatte, ich werde gebraucht. Ich kann mit der Wartezeit was Sinnvolles anfangen.
Dem Menschen, dessen Lunge er schließlich 2002 bekommt, sei er bis heute zutiefst dankbar. Und auch dessen Angehörigen, die der Transplantation zugestimmt haben.
Weil es gibt eigentlich kein größeres Geschenk, was jemand machen kann, als eben eine Organspende, allenfalls mit der Liebe vergleichbar. Das ist ja auch ein Geschenk.
Im Alltag denkt Tapp immer wieder an seinen Spender. Und in besonderen Momenten erst recht. Wie bei einer Wanderung in Kärnten.
Ich habe es halt geschafft, von 2000 auf 2500 Meter Höhe zu kommen, aus eigener Kraft. Und habe dann oben auf der Bergspitze gestanden und die Bergwelt bewundern können. Und habe mich da irgendwie dem Himmel, Gott, dem Spender ganz nahe gefühlt. Weil ich wusste, das hast du aus eigener Kraft geschafft und das wäre ohne die Organspende nicht möglich gewesen.
Schwerstkranke wie Burkhard Tapp haben die eigene Endlichkeit deutlicher vor Augen als andere. Sie leben ein Leben jenseits der Normalität, vor der Transplantation und auch danach. Denn immer wieder stehen sie vor neuen, schwierigen Fragen. Kann ich mir überhaupt vorstellen, dass in mir ein fremdes Herz schlägt oder eine neue Bauchspeicheldrüse arbeitet? Kommt ein Spenderorgan rechtzeitig? Klappt der große Eingriff? Wie schaffe ich genug Selbstdisziplin, um mich den Rest meines Lebens vor einer Organabstoßung und Infektionen zu schützen? Manchen Patienten gelingt es, diese seelischen Herausforderungen ohne professionelle Hilfe zu bewältigen. Aber nicht allen.
Das sind dann nicht psychisch kranke Menschen per se, ja, aber Menschen, die in diesen Extremsituationen Unterstützung brauchen.
Martina Deswaan ist Fachfrau für die seelische Gesundheit von Menschen vor und nach einer Transplantation. Sie leitet die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover und hat eine deutschlandweit gültige Leitlinie für medizinisches Fachpersonal mitverfasst. Die erklärt, wie Betroffene psychosozial am besten versorgt werden.
Es gibt ja in vielen Bereichen Experten wie Psychokardiologie oder Psychoonkologie, selbst Psychodermatologie. Und so ist es auch im Transplantationsbereich. Auch da braucht es Ärzte und Psychologen, die sich mit den psychosozialen Aspekten wirklich gut auskennen. Und diese Patienten, die ja schwer krank sind, vor und nach der Transplantation adäquat zu unterstützen.
Oft brauche es dafür gar keine monatelange Therapie, sondern vielleicht 3-4 Termine, punktuell bei akutem Bedarf und vor allem ohne langes Warten. Nur niedergelassenen Psychotherapeuten fehlen oft Zeit und die nötige Expertise. Und selbst in den 45 Transplantationszentren an deutschen Kliniken klappt es nicht immer.
Manche Zentren haben das toll organisiert. Die haben auch ganze Teams, ja. Und da gehört das ganz selbstverständlich zur multidisziplinären Betreuung der Patienten dazu, sowohl vor der Transplantation als auch in der Nachsorge. Und andere Zentren, muss man fairerweise sagen, hinken da ein bisschen hinten nach.
Auch da mangelt es an Therapeuten mit Spezialwissen und am Geld. Die punktuelle, schnelle Hilfe, gerade nach der Transplantation, sei nämlich im Gesundheitssystem nicht vorgesehen, sagt Deswaan. Und für Kliniken nicht abzurechnen. Dabei brauchen Transplantierte diese rasche Unterstützung für die Seele manchmal besonders dringend, beobachtet Marielle Nöhre, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Auch sie hat an der bundesweiten Versorgungsleitlinie mitgearbeitet und begleitet seit 7 Jahren immer wieder auch Transplantierte mit Depressionen. Für die sei es mitunter schon schwer, regelmäßig ihre Immunsuppressiva zu nehmen.
Aber das kostet natürlich unglaublich viel Kraft. Und es kann sein, und es kommt leider manchmal vor, dass jemand dann psychisch so stark belastet ist, dass er oder sie das eben nicht mehr so gut schafft mit den Medikamenten.
Und damit eine potenziell tödliche Organabstoßung riskiert. Zugespitzt gesagt, für Transplantierte werden fehlende Therapieangebote besonders schnell lebensgefährlich. Erst recht, wenn die Angehörigen überfordert sind und nicht mehr helfen können. Und das kommt durchaus vor. Bis ein Patient ein neues Organ bekommt, sind Ehepartner, Lebensgefährten oder Kinder durch jahrelange Pflege und Fürsorge oft selbst stark belastet, körperlich und seelisch.
So aus psychischer Sicht ist es immer schwieriger, wenn man selber gar nicht derjenige ist, der irgendwas ändern kann. Und während die Patienten ja die direkt Betroffenen sind und häufig noch diejenigen sind, die so ein bisschen auch was machen können, sind die Angehörigen zwar häufig dabei, versuchen zu unterstützen, aber haben eben ganz wenig Einfluss auf das Geschehen und fühlen sich häufig noch hilfloser, als es die Patienten tun. Und es ist tatsächlich so, dass die auch viel Unterstützung brauchen und häufig so ein bisschen übersehen werden im Gesundheitssystem.
Und zwar, weil im Klinikalltag dafür oft Zeit fehle.
Das ist jetzt keine böse Absicht der Kolleginnen oder Kollegen, sondern die können das einfach nicht so gut auffangen. Und man muss sagen, das ist manchmal auch ein Stück weit jetzt ganz praktisch gesehen auch ein Abrechnungsproblem. Der Patient ist irgendwie stationär aufgenommen. Wie kann ich dann eine Leistung für den Angehörigen abrechnen?
Meist gar nicht. Denn das Gesundheitssystem fokussiert eben auf den Patienten, nicht auf dessen Familie oder Freunde. Dabei sind deren Belastbarkeit und deren Hilfe für den Patienten immens wichtig für die Erfolgsaussichten einer Transplantation. Das sagen praktisch alle Experten. Seit Jahren schon fordert der Bundesverband der Organtransplantierten deshalb von der Politik, Angehörige psychosozial besser zu versorgen. Bislang ohne Erfolg. Vielleicht kann der Verband diese Forderung schon bald nochmal neu einbringen. Denn in der Bundespolitik wird das Thema Organtransplantation gerade wieder stark diskutiert. Die Hauptfrage dabei, wie kommt Deutschland endlich zu mehr Spenderorganen?
Meine Damen und Herren, Ihr Applaus für die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Dittmer.
Beim Tag der Organspende in Freiburg greift die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmer von der SPD zum Mikrofon.
3 Patientinnen und Patienten versterben täglich, weil das lebensrettende Organ nicht zur Verfügung steht. Und das obwohl uns Umfragen immer wieder zeigen, dass 85% und mehr in der Bevölkerung dem Thema Organspende positiv gegenüberstehen. Von daher glaube ich, dass es auch an der Zeit ist, dass wir in der Organspende zu einem Paradigmenwechsel kommen. Und ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, ich bin eine sehr starke Befürworterin der Widerspruchslösung. Und ich kann Ihnen auch sagen, auch im deutschen Parlament arbeiten Abgeordnete fraktionsübergreifend in sehr konstruktiven Gesprächen, intensiven Gesprächen, um hier eine Lösung zu finden.
Die Widerspruchsregelung, von der Dittmar Anfang Juni spricht, bedeutet, dass jeder Hirntote automatisch zum Organspender wird. Außer man widerspricht zu Lebzeiten. Bislang gilt, Organe dürfen nur entnommen werden, wenn der Spender vor seinem Tod zugestimmt hat oder danach seine Angehörigen. Inzwischen hat Dittmar mit Abgeordnetenkollegen aus 5 Parteien einen Gruppenantrag für die Widerspruchsregelung gestellt. Und auch der Bundesrat hat eine entsprechende Gesetzesinitiative gestartet. Ein ähnlicher Vorstoß war 2020 noch gescheitert, aber jetzt hoffen die Befürworter in Bundestag und Bundesrat auf die nötige Mehrheit dafür. Auch Axel Ramel fände eine entsprechende Gesetzesänderung gut.
Denn die Widerspruchslösung ist ja gerade das Signal, dass das Denken an die Organspende in der Gesellschaft und in der Klinik zur Normalität gehört. Dass es eine Selbstverständlichkeit ist, sich, wenn eine Organspende in Frage kommt, zumindest mit dieser Frage auseinanderzusetzen und nicht, wie es heute durchaus passieren kann, in dem Klinikalltag das Thema Organspende untergeht.
In den meisten europäischen Ländern gelte die Widerspruchsregelung bereits, sagt der Kieler Transplantationsmediziner Felix Braun. Und sie zwingen niemanden gegen seinen Willen zur Organspende. Im Anfang des Jahres gestarteten Online-Spendenregister könne man seinen Widerspruch ja zweifelsfrei dokumentieren, abrufbar für alle Kliniken Deutschlands.
Wenn man das eben sieht, dass Menschen auf der Warteliste sterben, dann finde ich es zumutbar, dass man dann eben auch sich mal damit beschäftigt und sagt zu Lebzeiten, ich bin bereit, Organe zu spenden oder ich bin nicht bereit, Organe zu spenden.
Genau das aber bezweifelt Burkhard Tapp vom Bundesverband der Organempfänger.
Dieser Vorgang des Widersprechens erwartet oder verlangt ja wieder eine aktive Handlung. Und um widersprechen zu können, also zumindest bewusst widersprechen zu können, muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, mit der eigenen Haltung auseinandersetzen. Und damit sind viele überfordert. Die haben da auch ganz einfach keine Lust zu.
Ihm wäre lieber, es bliebe bei der bisherigen Zustimmungslösung, aber mit mehr Geld im System. Für mehr Aufklärung und dafür, dass, wie ursprünglich mal geplant, die Bürgerämter ans Organspenderegister angeschlossen werden, damit man seinen Willen dort einfacher dokumentieren kann. Bisher geht das nur digital und nur rund 170.000 Menschen haben es bisher gemacht. Sie lebten bewusster seit der Transplantation, sagt Maria Oschwald. Mehr im Hier und Jetzt. Zumal auch ihr Mann inzwischen herzkrank ist und an Parkinson leidet.
Heute gehen wir einfach irgendwo ein bisschen spazieren, fahren ein Stück oder gönnen uns ein schönes Abendessen auf der Terrasse in einem schönen Restaurant oder so. Das sind vielmehr so Kleinigkeiten, die einfach das Leben bereichern. Und das haben wir jetzt gelernt, dass man das einfach genieße.
Zu ihrem Glück gehört auch, dass sie ihren ganz eigenen inneren Weg gefunden hat, mit ihrem neuen Organ zu leben.
Es wird ja nie ein Teil meines Körpers sein. Es ist immer ein anderer Teil. Und dieser Teil heißt Jan. Es ist mein Lungenflügel, der Jan heißt. Er ist einfach ein guter Freund von mir, der mir hilft in Situationen, die ich ohne ihn nicht haben könnte. Und wir haben auch oft mal miteinander ein Zwiegespräch, wenn es mir mal nicht so gut geht oder es geht mir sehr gut oder ich habe was leisten können, was ich vorher nicht konnte, dann kriegt er auch mal ein Lob, mein Jan.
Und Burkhard Tapp, der mehr als 22 Jahre gut lebt mit seiner neuen Lunge, er traut sich und seiner Lebensgefährtin inzwischen ein Ziel, 17 Jahre in der Zukunft zu.
Wir möchten gemeinsam ihren 80. Geburtstag feiern. Ich hänge am Leben, ich hänge an ihr. Und von daher ist das ein wunderbares Ziel.
Lebensrettende Mangelware. Wie Menschen mit neuen Organen leben und wie die Zahl der Spender wachsen soll. Ein Feature von Mirjam Stöckel. Es sprach Monika Oschek. Ton Peter Weinsheimer. Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.